Dennis, ich fang mal ganz krass an. Hast du Dune 2 schon gesehen?
Nein.
Schade.
Ich weiß.
Schade, weil könnte man jetzt schön über Dune 2 abfeiern oder Dune 2 abfeiern. Ich habe ihn gestern gesehen. Und ich bin ja sehr großer Fan schon vom ersten Teil gewesen. Und bin jetzt noch ein größerer Fan vom ersten Teil, weil ich vom zweiten Teil auch ein sehr, sehr großer Fan bin. Was für ein toller, toller, toller Film. Und Denis Villeneuve kann einfach irgendwie nichts falsch machen. Das ist so krass, das ist so abgefahren. Ich habe schon öfters gelesen, dass der viel mainstreamiger sein soll als der erste. Sehe ich jetzt überhaupt nicht. Klar hat der mehr Action, aber das ist ja auch im Buch so, dass der, ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich habe es mal, so eine Zusammenfassung durchgelesen. Wow, von einem 1000-Seiten-Buch. Super. und ja, im Prinzip ist jetzt so, der Action-Höhepunkt kommt jetzt mehr oder weniger in der Story. Und das war cool. Das war richtig, richtig cool und hat mir sehr gut gefallen. Und klar, wir haben wieder unfassbar viel Geld für das Kinoticket bezahlt. Aber dafür muss man sagen, haben wir extrem geil gesessen mit Füße hoch und Rücken nach hinten, also Rückenlehne nach hinten und so. Es war schon toll.
Ja, aber das klingt doch sehr, sehr gut. Und ich habe tatsächlich auch vorhin mal geguckt, ich werde hier schon mal einen Spoiler, wir werden wahrscheinlich die nächste Sendung einmal aussetzen, weil meine eine auf Dienstreise ist. Aber ich habe schon geguckt,
Schwein.
Noviichi, das kleine Kaff, in das ich reisen darf, hat ein Kino und ich will mal gucken, ob die Filme im Originalton haben, weil dann gucke ich mir nämlich, glaube ich, einfach Dune in einem tschechischen Kino an.
Oder einfach auf Tschechisch. Von einem Sprecher alle gesprochen, es war Polen vor 20 Jahren oder so.
Ja, ich vermute, dann hätte ich nicht ganz so viel Spaß, weil mein Tschechisch ist durchaus überschaubar.
ja, meins noch weniger wahrscheinlich. Und das ist das Traurige daran, ist ja wirklich, ich lebe ja 5 oder 6 Kilometer von der tschechischen Grenze entfernt und mein Tschechisch ist wirklich fast null. Und das ist eigentlich traurig.
Ja, ich arbeite 5 Jahre mehr oder weniger für ein tschechisches Unternehmen und mein Tschechisch reicht auch für ein Ahoi.
Okay, na dann. Aber das Blöde ist ja halt wirklich, wenn du hier rüberfährst, meistens fahren wir zum Essen rüber oder tanken oder andere Zigaretten holen oder sowas. Oder jetzt diese E-Zigaretten-Konsortium-Scheiße.
Ganz kurz, mein Hirn klingelt. Ich muss ganz schnell den Kalkofe machen. Auf nach Polen, Brennstoff holen. Zurück nach Sachsen, Waden wachsen. Du darfst weitermachen.
Okay, ich wollte aber sagen, dass die im Grenzbereich hier fast alle Deutsch sprechen, die tschechischen Mitbewohner. Oder Tschechen.
Ja,
da drüben. Deswegen haben wir irgendwie nie das Verlangen gehabt, mal im Tschechischkurs in der Volkshochschule zu gehen, deswegen.
Ich habe auch festgestellt, dass, also dadurch, dass ich jetzt halt wirklich relativ lange mit tschechischen Leuten zusammenarbeite, die sprechen alle ein unglaublich gutes Englisch. Also da sehen Deutsche dagegen echt immer relativ alt aus.
Ja, so weit bin ich noch gar nicht in der Grenze gekommen, aber im Landesinneren Prag vor allem so auf jeden Fall, also das ist schon. Oder wenn du halt so in den ganzen Werken da bist, wahrscheinlich auch so. Vor allem in der Führungsposition, die sprechen alle sehr gut Englisch. Tschechien ist generell, glaube ich, ein ganz cooles Land, so an sich.
Ja, darum, also ich freue mich halt auch drauf, weil meine Dienstreise so ungewöhnlich geplant ist, habe ich halt auch ein ganzes Wochenende Zeit und ich habe mir jetzt einfach mal einen Reiseführer Tschechien bestellt und dachte mir, ich gucke mir mal an, was es da so in der Umgebung gibt. Mein Kollege meinte schon, aber am Wochenende abends müssen wir dann wenigstens einmal durch Ostrava ziehen, dann muss ich mal schauen, wie ich das alles hinbiege, aber irgendwie klappt das schon.
Klar. So, da hast du wenigstens ein paar Storys zu erzählen aus Tschechien. Aus wo fährst du hin?
An die polnisch-tschechische Grenze. Das ist südlich von Katowice.
Ah, okay, das kenne ich.
So, genau, die Ecke. Also sprich, es ist irgendwie
okay.
Sehr, sehr blöd gelegen, wenn man mit dem Auto hinfährt, weil es halt wirklich maximale Distanz in Tschechien ist. Aber hilft ja nichts.
Nö, ist doch cool.
Ja.
Und mal rauskommen von zu Hause ist auch noch geil.
Richtig.
Ist ja in 4 Wochen, ist ja Ostern schon ungefähr, also weniger als 4 Wochen, glaube ich. Und danach bin ich ja auch mal eine Woche wieder in München unten. Und jetzt schon geplant, fest geplant ist, am 5. April gehe ich mit 2 sehr guten Freundinnen, bei denen ich auch ein paar Tage bin vorher, zu FC Bayern Basketball gegen Panathinaikos Athen. Und da freue ich mich unfassbar drauf.
Ja, ich glaube, das wird cool.
Euroleague-Spiel. Ey, das wird so groß. Und wenn es klappt, gehe ich mit meinem guten Freund Sascha. Den nächsten Tag fahre ich nach Hause mit dem Zug, steige in Chemnitz aus und dann gehen wir an dem gleichen Abend noch zu Chemnitz gegen Chemnitz Niners gegen Telekom Baskets Bonn. Was eigentlich auch ein Topspiel ist in der Bundesliga. Oder wie man es auch nennen mag, die DBBL.
Ja, ja, das ist ja so. Die Bundesliga.
Ja, und Chemnitz ist ja, ich bin auch jetzt nicht so bewandert in der ganzen DBBL-Geschichte, aber ist ja erster Platz und da, das muss man schon ein bisschen zelebrieren.
Was? Dass die halt die so, sind ernsthaft so gut?
Die sind erster Platz schon seit dem zweiten und dritten Spieltag. Dauerhaft.
Abgefahren.
Ja, ja, die sind richtig, richtig krass gut. Die haben alle weggekloppt bis jetzt. Bayern, Alba, alle. Und vor allem Bayern, ich habe so ein bisschen Sympathie für Bayern München, obwohl ich weiß, dass die wie im Fußball, auch im Basketball mit miesen finanziellen Tricks teilweise um sich schlagen, da. Aber trotzdem habe ich eine kleine Sympathie für die. Und ja, und ich sehe Weltmeister-Basketballer. Ich sehe Andy Obst, ich sehe Nils Giffey und ich sehe Isaac Bonga auf jeden Fall.
Voll gut.
Das geil. Ist
richtig, richtig gut, ja.
Das wird richtig geil. Ja. Das und davor mal sehen, viel Spontanes machen. Da habe ich dich ja schon gefragt, wegen Monsters of Liedermaching letztes Mal. Habe ich mir mal ein bisschen reingezogen. Nee, ist nicht meins.
Ja, das dachte ich mir. Das ist ja auch.
Das wäre Geldverschwendung für ein Konzert. Kleine Überleitung, Geldverschwendung für ein Konzert. Wer sich erinnern kann, letzte Folge habe ich ja schon angefangen, so ein bisschen rumzuranten, wie teuer Konzerttickets sind bei Metallica und AC/DC und Co. Und Tool damals habe ich, glaube ich, auch erzählt. Ich wollte ja mit meinem besten Freund, der wird ja jetzt in diesem Monat 40. Und hatte seine Freundin mich gefragt, ob ich mitkomme zu Tool nach Berlin, weil sie ist halt gar nicht so in dem ganzen Rock- und Metal-Gedöns drin. Und ich habe gesagt, mit viel Hängen und Würgen würde ich mitkommen, weil 180 Euro für ein Ticket ist für mich halt für eine Band, die ich nur so semi-gut, also nur ein paar ausgewählte Lieder finde, einfach viel zu viel. Das würde ich mir, habe ich einfach gesagt, würde ich ihm zuliebe auf jeden Fall machen, aber so an sich nicht. Hat also noch im Freundeskreis rumgefragt und dann habe ich aber dann doch gesagt, nee, ich komme nicht mit, weil, um ehrlich zu sein, die 180 Euro, da suche ich mir lieber alles Geschenk für ihn aus und dann ist das auch irgendwie cool. Und wir müssen ja noch hinfahren, dann müssen wir noch übernachten und wieder zurückfahren. Also bist du ja pro Mann locker bei so 300 Euro für einen 24-Stunden-Trip und das ist einfach dann viel zu viel für ein Konzert. Wo die Plätze dann auch nur noch halb geil sind, so in der Wuhlheide, so links und rechts außen.
Und es sind halt Sitzplätze. Also zumindest in Hannover waren alles Sitzplätze.
Dort, dieser Bereich wären alle Stehplätze gewesen. Ich habe das gar nicht, ich habe den Saalplan so oder den Konzertplan nicht richtig verstanden, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Danke. Weil irgendwie sah es aus, vor der Bühne gibt es Sitzplätze und dahinter sind alles auf den Rängen Stehplätze, was aber theoretisch Sitzplätze sind, weil es ja halt Ränge sind. Mhm. Also so richtig checken tue ich das nicht. Aber dann hat sich jetzt zwischen dem letzten Aufnahme und dieser Aufnahme angekündigt, dass eine meiner Lieblingsbands aus jugendlichen Zeiten, Pearl Jam, bringt ja jetzt ein neues Album im April raus, Dark Matters heißt das, und gehen auch auf Tour. Und in der Woche hätte ich gerade Urlaub, wo die halt in Berlin spielen. Und ich habe sogar ein verstecktes Tattoo von Pearl Jam. Also ich bin wirklich ein Diehard-Fan gewesen. Jetzt nicht mehr so, aber mal gewesen, Diehard-Fan. Und ich habe einfach Nein gesagt, weil ich das einfach nicht supporten will. Ich will das einfach nicht unterstützen. Ihr müsst euch das so vorstellen, du warst ja schon in der Wuhlheide schon. Wer in der Wuhlheide noch nicht war, das ist ein Amphitheater, kann man schon sagen, so eine Art und Weise, so ein bisschen. Oder?
Ja, ja, genau, das trifft's. Achso, das war eine Frage. Okay. Ja, nee, doch, das trifft's ganz gut.
Ja, genau.
Wahnsinnig geile Location, muss man einfach mal sagen.
Ja, wahnsinnig, wahnsinnig geil. Geil gelegen auch, so ein Köpenick hinten. Wir haben einmal, als wir bei Pearl Jam oder Radiohead waren, vor Zion Jahren, genau an der, wie sagt man, Vereinskneipe von Union Berlin geparkt.
Ja, das kommt hin. Ich glaube, man sagt Vereinsgaststätte, aber prinzipiell
ja. Ja, aber ich sag Vereinskneipe. Oder bei uns sagt man Sportlerheim, einfach dazu. Jedenfalls haben wir dort geparkt und da haben wir uns gewundert, warum an dem Tag nichts los war da. Und dann abends, als wir ankamen, einfach wir nicht mehr in unser Auto kamen, so richtig, weil die vom Auswärtsspiel halt zurückgekommen sind und dann, ja, aber die waren super nett da, die haben uns dann rausgelassen und so, die waren alle super nett. Na, jedenfalls ist die Wuhlheide halt so Amphitheater, unten so ein Bereich, wo vielleicht 3.000 bis 4.000 Leute stehen können, würde ich jetzt mal ganz grob behaupten, so genau vor der Bühne und dann alles mit Rängen, Sitzplätze mäßig so. Also es gehen, glaube ich, insgesamt 15.000 Leute in die Wuhlheide rein. Aber nagelt mich jetzt nicht fest, aber ich schätze es mal so. Das billigste Ticket kostet 175 Euro ohne Gebühren. Dann ist der größte Abfuck, den ich mir, also sowas habe ich, glaube ich, meinem Sowas hätte ich mir nicht vorstellen können bei Pearl Jam. Also ich komme gleich drauf, warum ich wirklich noch richtig sauer bin und richtig enttäuscht bin. Dann hast du in den ersten Reihen der Ränge, Sitzreihen der Ränge, wurde das noch mal VIP-mäßig abgeschottet oder abgegrenzt, kann man sagen. Das heißt, du hast so, ich glaube, es waren so 10 Reihen oder so, die halt VIP-mäßig abgegrenzt. Was dort VIP-mäßiger ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls kosten die plötzlich von 212 bis 280 Euro das Ticket. Kommt drauf an, halt, wo du sitzen willst. Ob du weiter außen sitzen willst, kostet 212. Wenn du im Zentral sitzen willst, kostet die 280 Euro. Ich habe das alles nicht gecheckt. Ich war einfach nur super sauer, weil halt Pearl Jam in den 90er Jahren, ich glaube, ich habe es mal vor 1000 Folgen erzählt ungefähr, mal ein Rechtsstreit gegen Ticketmaster in den USA geführt und gewonnen haben, weil sie erbost waren, dass Ticketmaster so viel verlangt hat, weil sich die, dass die Leute sich nicht mehr die Konzerttickets leisten können. Und jetzt verkaufen die ihre Tickets über Ticketmaster für einen viel zu hohen Preis. Ich sehe es nicht ein, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Dann sollen sie sich eine andere Location suchen, sollen sich irgendwas anderes machen, so ein anderes Konzept überlegen. Aber das hat mir das. Auch dass die Vorfreude aufs neue Album komplett verhagelt. Also das finde ich alles irgendwie schäbig und
Also,
alles kacke. Und ich würde gerne, mein letzter Take dazu, ich würde gerne mal mich eine Transparenz freuen, wie viel davon eine Band verdient, von dem, was sie dort einnehmen.
die werden daran sehr, sehr viel verdienen, denn, also ich habe dasselbe, meine Freundin ist Riesenfan, wäre auch wahnsinnig gern hingegangen, aber wir haben uns den Preis angeguckt und gesagt, nee. Das nicht, zumal es halt diese flexiblen Preise von Ticketmaster gab. Das heißt, als ich geguckt habe, hat ein Ticket schon 100, ich glaube, 79 gekostet. Übrigens Sitz- und Stehplätze oder Rang und unten die gleichen Preise. Also sprich, auch völlig egal, wo du kaufst. Inzwischen sind Eventim-Tickets in den Handel gegangen, die es dann wieder für 165 gab oder so, aber halt auch immer noch wahnsinnig teuer. Und wenn ich mich nicht vollkommen irre, warte mal, da muss ich mal ganz kurz nachgucken, weil wir nämlich Peter Fox Berlin Live. Wir haben nämlich Tickets gerade für Peter Fox gekauft. Und ich muss mal ganz kurz gucken, spielt er auch in der Wuhlheide? Ich glaube nämlich schon.
Das ist ein Stammlokal oder
Ja,
Stammkonzert-Dingsbums.
genau, Wuhlheide. Kostet
Ja.
einfach über 100 Euro weniger.
Das ist gut. Dann verstehe ich es nicht. Dann checke ich es
Und
nicht, weil
das.
Peter Fox ist in Deutschland eine Riesennummer.
Eben, genau das. Und es ist halt ein, also mir kann jetzt auch keiner sagen, ja, die müssen hier noch Instrumente aus den Staaten herbringen oder so. Ja, Entschuldigung, ich habe gerade geguckt, 17.000 mal 100 Euro. Ich glaube, dafür kriegt man die Instrumente ganz gut hin und zurück.
Was auch teilweise Bullshit ist, weil die außer ihre Gitarren, also die haben halt ihre Stammgitarren und so, aber diese ganzen Amps und so haben die in Lagern in Europa.
Ja,
Also die
genau.
müssen die nicht von, also die maximal von England her, aber manchmal haben die auch in Frankfurt in Lager, wo die halt, also wirklich beim Flughafen Frankfurt gibt es Lager von großen Bands wie Metallica, AC/DC, Pearl Jam etc. pp. Die halt dort ihre Verstärker und Lichtshows lagern. Und das gleiche haben sie in USA nochmal, in Australien nochmal und in Südamerika nochmal. Oder in Asien, keine Ahnung. Jeweils haben die mehrere Lager weltweit, dass sie nicht alles von A nach B karren müssen.
Und selbst wenn nicht, ist es ja immer noch so, dass das halt einfach so große Bands sind, die eh von verschiedenen, ich sag mal, Ausrüstern bezahlt werden. Das ist natürlich der
Das ist
falsche
das
Begriff.
Nächste, ja.
Aber das heißt, selbst wenn die es nicht haben, ist das doch scheißegal. So, ich weiß nicht, eine Fender-Gitarre gibt es in den USA genauso wie in Europa. Und natürlich kriegen die die, die sie brauchen. Ich meine, das ist ja nicht irgendwer. Und deswegen ist das so, so enttäuschend, dass so eine Band so komplett drüber schießt.
Ja, voll. Und das nennt man, wer sich damit nicht auskennt, kurz, das nennt man Endorsement-Verträge, wie halt Dennis schon richtig sagte. Da hat jeder von den Mitgliedern irgendwie einen Endorsement-Vertrag mit Gitarre, Fender, Gibson etc. Der Schlagzeuger mit Tama, Siljan, keine Ahnung, oder Bassist. Die haben alle mit allen irgendwie, die bezahlen keinen einzigen Cent für irgendwas, was sie dort spielen.
Ja, ist und, einfach so. Ist und Fakt. Auch nochmal, um auch eine andere Sache in Relation zu setzen, sie sind halt vorher schon in Europa. Sie spielen in Dublin, in Manchester, sie spielen einfach mal im Hotspur Stadium. Was halt riesig ist. Also die verdienen damit so viel Geld mit den Touren. Danach wird auch noch Barcelona zweimal gespielt, Madrid, Lissabon und dann geht's wieder zurück in die USA. Das heißt aber, die spielen in Missoula. Da fahre ich doch hin. Washington Grizzly Stadium. Das muss ich mir mal merken. Auf jeden Fall komplett abgefahren. Das kann mir auch keiner mehr irgendwie schönreden oder so. Das ist halt einfach nur ja, Gierigkeit oder halt ein Management, das komplett drüber ist.
Ja, und vor allem, wie ich ja schon gesagt habe, eigentlich standen die, oder die kommen ja auch aus einer Szene, die immer für Fairness und für, dass halt auch die unterprivilegierten Menschen sich sowas leisten können und solche Geschichten. Also, wenn ich, der jemand, der eigentlich jetzt nicht schlecht verdient momentan, mir das viel zu viel Geld ist, für ein Ticket. Wie soll denn jemand dann, der halt eine Ausbildung im Studium oder einem anderen Job ist, das bezahlen können? Dann noch die Anreise und so. Das ist einfach so kacke. Und der vielleicht oder die jetzt vielleicht gerade 15, 18, 19, keine Ahnung, im jugendlichen Alter ist, Pearl Jam für sich entdeckt hat, total feiert, was vollkommen legitim ist und dann live sehen will. Ey, mich macht das alles so sauer und ich weiß nicht mal, ob die Band das weiß. Aber
die sind eigentlich. Ja, also ganz ehrlich, die sind ja auch nicht komplett blöd, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Nee, das und ich habe jetzt auch mal spaßeshalber geguckt. Also in London, wenn du da im Tottenham Stadium Tickets kaufen willst, die kosten dann die günstigsten 91 Pfund. Front Row ist schon bei 250 Pfund, der Standing-Bereich ist bei 157 Pfund. Das ist grob dasselbe. Also die nehmen einfach überall die gleichen Preise.
Naja, nee. Guck. Also sorry, Pearl Jam, ihr seid raus. Also das hat mich wirklich richtig und ich, das macht mich, mich macht's nicht traurig, mir macht's einfach nur wütend. Das ist einfach alles, weil, und ich bin jetzt mal gespannt, so bei anderen Acts, die jetzt noch kommen werden, vielleicht liegt es auch an der Location. Vielleicht liegt es auch einfach an der Wuhlheide, dass die so viel mittlerweile an Miete nehmen oder so. Keinen blassen Schimmer. Ich weiß es einfach nicht. Aber wenn du sagst, dass Peter Fox für 100 Euro weniger das Ticket verkauft, dann kann es nicht daran liegen. Also
genau das. Und ich bin jetzt zum Beispiel auch mal in Manchester bei Pearl Jam. Guckt mir einfach mal so ihre Tourdaten an. Da kostet ein Ticket. Also die haben unten einen Floor, auf dem man Tickets kaufen kann. Da kostet jedes Ticket 223 Pfund. Das sind 250 Euro. Seated weiter außen ist da zwar noch ein bisschen günstiger, aber das ist einfach absurde Preise, die verlangen. Und das sehe ich nicht. Ich habe gesehen, zum Beispiel Queens of the Stone Age kommen auch und die sind halt auch irre teuer.
Ja, aber ich weiß nicht, woran das liegt, dass diese Bands gerade, wo man sich immer eigentlich vorstellt, dass die so ein bisschen down to earth sind. Wenn jetzt jemand wie Taylor Swift oder was weiß ich, über Taylor Swift aufgeregt habe, dass sie so viel Geld für ihre Tickets verlangt. Ey, das ist noch fair dagegen, was Taylor Swift verlangt, von der Größe her, von der momentanen, von der Aktualität, von ihrer aktuellen Standing und so, sind das noch relativ faire Preise. Pearl Jam sind effektiv in der Popkultur keine Hausnummer mehr. Die sind bloß noch eine Nostalgiegeschichte und dann noch eine Handvoll Leute, die das durch ihre Eltern, großen Geschwister oder so oder Freunde oder so mitbekommen, die halt. Aber wenn du auf ein Pearl Jam-Konzert gehst, da ist der Altersdurchschnitt 30 bis 35.
Ich habe übrigens ganz kurz, das muss ich mal auflösen, ich habe gelogen. Queens of the Stone Age kosten 100 Euro weniger. Die sind bei 70 Euro.
Und die spielen auch in der Wohlheit, oder was?
Nee, die spielen in der Zitadelle Spandau.
Ja? Siehst du mal. Und die Queens of the Stone Age sind auch welche, die Reading und Rock im Park und oder Rock im Ring und so das ganze Headline. Das ist jetzt keine Kraut- und Rüben-Band.
Eben, also
ich, auf keinen Fall.
Die sind vielleicht nicht hundertprozentig vergleichbar, aber ich glaube, es wird schwer, einen besser vergleichbaren Act zu finden gerade.
Mich würde es halt interessieren, wenn die Foo Fighters auf, oder dass die Foo Fighters Tickets gekostet haben.
Ah, die sind auch
wieder kosten. Teurer.
Sind die gerade irgendwie auf Tour? Warte mal.
Das interessiert mich jetzt mal ein bisschen. Oder hätte mich interessiert, wenn die mal in Deutschland spielen. Weil die spielen doch, wenn die Deutschland spielen, doch in Olympiastadion München oder solche Geschichten.
Ja, ja, genau. Ich sehe gerade, nee, hier gibt es nur irgendwelche, die Foo Fighters, eine ultimative Foo Fighters Tribute Band.
Boah, ey, wie ich Tribute Bands zum Kotzen finde.
Und es gibt, mal sagen. Das Lustige ist, es gibt sogar mehrere. Es gibt die Foo Fighters mit Z am Ende und das Foo mit F-O-U. Dann gibt es Monkey Ranch Play Foo Fighters und es gibt The Foos, also D-Apostroph F-O-O-S.
Ich finde Tribute Band so zum Kotzen, ey.
Und die The Foos sind die billigsten.
Ja, das ist doch schön. Das freut mich für die. Wahrscheinlich auch die schlechtesten.
Spielen in Duingen, das kenne ich nicht mal.
Das will ich auch nicht kennen. Und, nee, aber ich will jetzt keinen Rant über Tribute und Coverband. Coverbands finde ich sogar noch legitimer als Tribute-Bands, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Ja,
ich auch. Also, Tribute-Bands ist für mich der Bodensatz der Musikmacherei. Also das ist furchbar. Hier gibt's auch eine, wie heißt denn diese Band? Das ist eine Rammstein-Tribute-Band. Aber wie heißen die denn? Irgendwas mit Stahl. Warte mal. Stahlwerk oder so ähnlich?
Keine Ahnung. Stahlwerk.
Jedenfalls ist das ein Recht, die sind hier, wenn die, ich sag jetzt nicht, wenn die in Dresden, wir haben hier in der Gegend das so ein altes Messe, so ein altes, so ein relativ neues Messegelände mit einer großen Halle mit so 4.000, 5.000 Leuten, das ist immer brechend voll, wenn die dort spielen.
Ja, und die werden halt irgendeinen Namen haben, den auch jede Rechtsrockband Deutschlands haben könnte.
Ja, Stahlwerk ist glaube ich sogar.
Stahlgewitter, Blutengel, irgendwie sowas.
Warte mal, ich guck mal kurz. Rammstein Tribute Show, Tribute Bands, das müsste es doch. Warte mal, okay, anpassen. Stahlzeit meine ich.
Ja, Stahlzeit oder Völkerball?
Oder Völkerball. Oder Völkerball. Ich glaube, Völkerball ist das, die immer, wenn die spielen hier, dann ist das immer so krass ausverkauft. Aber das Schlimmste war, bei Tribute Bands vor. Boah. Als ich zurückkomme, 2018 aus München. Und wir haben ja hier diesen East Club. Das ist so ein, war zu, als ich halt Jugendlicher war vor 20 Jahren und noch mehr, war das halt der coolste Club hier in der Gegend. Da haben Surfbands gespielt, da haben Punkbands gespielt, da habe ich damals noch Keith Caputo, jetzt Mina Caputo, Sänger oder Sängerin von Life of Agony, solo gesehen mit noch einem Freund, wir waren zwei zahlende Gäste, also Freund und ich, und wir haben dann mit ihm, zu dem Zeitpunkt ihm noch die ganze Nacht durchgeredet und gequatscht, und der trinkt ja nichts, oder ich weiß, er ist halt straight edge und so, deswegen, das war cool, jedenfalls so ein Club war das gewesen, und als ich wiederkam, habe ich gedacht, ey, was machen wir am Wochenende, gucken wir mal, und da haben die einfach eiskalt eine böse Onkels Tribute Band gehabt in ihrem Programm. Und seitdem sind die für mich komplett unten durch, als ich das gelesen habe.
Ja.
Also das ist einfach furchtbar. Ja. Aber so viel zum Thema Tribute Bands. Ich habe keine Ahnung. So richtig habe ich heute nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Dune habe ich gesehen. Ach so. Du bist ja großer Wolfsburg-Fan. VfL Wolfsburg-Fan. Und,
Das korrekt. Hier kurz Werbeeinschub. Am Mittwochabend nehme ich mit Max Jakob Ost vom Rasenfunk ein Wolfsburg-Special auf. Das dann also praktisch am Tag, bevor das hier released wird, veröffentlicht wurde.
Wo wird das released?
Als Podcast vom Rasenfunk.
Ah, okay. Cool. Cool. Ende April spielten ja Borussia Dortmund in Leipzig. Und ich wollte meinem Bruder und seinem Sohn, also halt eine Freude machen und über einen Bekannten, der halt eine Dauerkarte für Leipzig hat, zwei Karten für das Spiel organisieren. Weil du, wenn du Dauerkarten hast, hast du ja irgendwie Vorkaufsrecht auf Karten.
Mhm. Ja.
Und das war jetzt, ich glaube, letzte Woche oder vorletzte Woche, keine Ahnung, war halt irgendwas, war jetzt vor ein paar Tagen. Und dann treffe ich ihn und dann sage, das habe ich so gesagt, du, oder ich sieht's ihn ja, ich will sie nicht irgendwie nerven damit und so, aber haben sie irgendwas erreicht wegen den Karten für Dortmund gegen Leipzig und so. Und er meinte, ja, ich könnte, er duzt mich, lustigerweise, ich könnte dir noch zwei Tickets besorgen, aber willst du auch gegen Wolfsburg und Mainz dahin gehen? Und ich so, wie jetzt? Wenn du ein Ticket für Dortmund kaufen willst, musst du gleichzeitig noch zwei Kombi-Tickets für Leipzig und Wolfsburg Heimspiele kaufen, weil das die zwei Spiele sind, die am wenigsten besucht sind in der Saison.
Ja, ja. Das ist.
Und das hat mich schon wieder so gedacht: so, oh Leute, wirklich.
Ja.
Ist eigentlich clever, aber. Ah.
Ja, das ist ein Problem. Leipzig hat schon seit geraumer Zeit, also ne, als Wolfsburger sitzt man immer im Glashaus, wenn man sich über die Zuschauerzahlen anderer Vereine unterhält, aber in dem Fall hat Leipzig tatsächlich eine relativ hohe, man redet von einer No-Show-Rate, nämlich die Leute, die ein Ticket gekauft haben und nicht auftauchen, und das ist dann häufig so, dass die halt versucht werden, über solche gekoppelten Tickets da günstig oder überzeugt zu werden, dahin zu kommen, aber in der Regel funktioniert das nicht gut, weil also in Wolfsburg zum Beispiel ist es so, dass es hier relativ große Gruppen von Fans gibt, die eine Dauerkarte haben und eigentlich nur Dortmund und Bayern sehen wollen. Und sich halt den Rest der Spiele, wenn es jetzt mal passt, geht man hin. Wenn nicht, verkauft man das Ticket halt weiter. Und das ist alles ein bisschen schade, aber ja, das lässt sich leider nicht
ändern. Um ehrlich zu sein, würde ich das fast genauso machen.
Ja, warum?
Also ich würde mir eine Dauerkarte besorgen, mir die Perlen rauspicken und den Rest irgendwie entweder ignorieren oder versuchen zu verschenken oder zu verkaufen oder so, keine Ahnung.
Naja, da muss man beim VfL nicht mal so kreativ sein. Es gibt ein einfaches Tool, womit man das notfalls online verkaufen kann. Ich glaube, bis zum Tag vorher kann man einfach sein Ticket einstellen und dann wird das über die normale Seite verkauft und du kriegst halt nicht das volle Geld wieder, aber wenigstens einen Gutschein oder irgendwie sowas.
Ja, bei Leipzig wäre es auch so gewesen. Du musst die RB Leipzig-App runterladen und dann kauft er die Tickets und schickt zu dir einfach so die QR-Codes weiter.
Das finde ich übrigens so absurd, dass du in Leipzig eine RB Leipzig-App haben musst.
Ach so, ist das bei anderen Vereinen nicht so?
Nein, also das gibt es tatsächlich, meine ich, nur in Leipzig, dass du wirklich in Anführungszeichen gezwungen bist, diese App zu installieren. Was viele, viele Fans auch nicht wollen, weil darüber, im Endeffekt kannst du Leute damit personalisieren und ausfindig machen sozusagen. Sprich, du findest dann ja irgendwelche Infos über das Handy heraus und kannst die dann halt einem Ticket zuordnen. Und das ist, ich sag mal, die aktive Fanszene findet das nicht so wahnsinnig witzig.
Okay, das wusste ich nicht. Also ich habe jetzt für das Spiel Bayern gegen Athen im Basketball mir auch die Bayern-App runtergeladen. Aber beim Basketball, also ich musste es nicht, ich habe es einfach gemacht, weil es einfach die entspannteste Variante war, die QR-Codes zu kriegen. Bevor ich immer wieder auf meine E-Mails zugreife und so, mache ich einfach die Bayern-App auf und dann geht das. Aber beim Basketball, außer wenn du in Belgrad bist, ist selten, oder in Istanbul, ist selten irgendwie was mit Hooligans oder mit Schlägereien oder irgendwas zu tun. Seltenst.
Yeah.
Aber Leute, ob ihr unabhängig davon, ob ihr Basketball-Fans seid oder nicht, guckt euch mal so ein bisschen ein paar Highlights an, wenn Partizan Belgrad gegen Roter Stern Belgrad Basketball spielt oder Beşiktaş gegen Galatasaray Istanbul Basketball spielt. Das ist insane. Das ist absolut insane. Also ich würde gerne mal, aber da müsste ich mit jemandem, der aus Belgrad kommt, zu Roter Stern gegen Partizan fahren, weil das ist ein Erlebnis.
Ist das da sicher? Also ganz, ganz blöd gefragt, weil ich weiß, im Fußball gibt es genau diese Derbys ja auch und die sind in der Regel aber so, dass du da eigentlich nicht hin möchtest. So, da gibt es auch in Südamerika ein paar Spiele, wo du einfach.
Ja, Bocas gegen hier in Buenos Aires, ne?
Ja, zum Beispiel. River Plate gegen Boca Juniors und sowas. Da, also Südamerika ist da noch eine ganz andere Sache. Da gibt es halt auch Spiele, wo regelmäßig Menschen sterben, weil halt die Fanlager ja voller Vollidioten sind.
Ja, Fanatiker. Und nee, aber Basketball, deshalb sage ich ja, deshalb würde ich gerne mit jemandem, der sich da mit der Szene auskennt, dahin fahren. Also,
ja, ja, genau.
Das, sonst alleine würde ich mir das nie zutrauen. Niemals in meinem ganzen Leben nicht. Auch Istanbul nicht. Istanbul hätte ich vielleicht sogar jemanden, mit dem ich fahren könnte, aber den Kontakt wieder aufzubauen, das würde jetzt ein bisschen dauern. ehemaliger Arbeitskollege, gebürtiger Istanbuler und Fenerbahce-Fan. Ob Fußball oder Basketball, und er war sehr oft beim Basketballspielen und er kam öfters mal mit Verletzungen wieder zurück nach München, sagen wir es mal so.
Okay, ja, ja, das passiert.
Es ist halt lustig. Da kennst du dir eigentlich diese Doku von dem einen Typen, der mal die krassesten Derbys besucht hatte?
Oh, das habe ich ein bisschen gesehen, ja.
Im Fußball, das ist schon älter. Ich glaube, das ist von 2005 oder 2006 oder sowas in der Ecke oder vielleicht noch älter oder noch jünger, keine Ahnung, aber ist jetzt nicht aktuell. Und das ist abgefahren, wie er in Buenos Aires halt mit dem Bus dahin fährt, also Polizeibegleitung, Bus, irgendwie mit dem Fanbus von irgendeinem von den beiden Lagern, und dann plötzlich die Polizei reinstürmt, alle sagt auf den Boden, und die kommen einfach mit einem Drive-by-Shooting vorbei, wo halt auf den Bus geschossen wird.
Ja, darum wow, sowas. Das ist halt so ja, krank und
abgefahren. Ey, das ist und das eine ist nur fucking Fußball, aber ich glaube, das ist mehr als nur fucking Fußball.
Ja, ja, die schöne alte Aussage. Die einen sagen, es ist nur Fußball, doch ich kann Ihnen versichern, es geht um. Nee, die einen sagen, es geht beim Fußball ums Überleben, aber ich versichere Ihnen, es geht um viel mehr. Oder irgendwie so war diese Aussage mal.
Ja, dann würden sie. Hast du eigentlich, jetzt nochmal ein bisschen, um das Fußballthema ein bisschen abzurunden oder zu beenden, hast du eigentlich die Diskussion bei Hart aber Fair gesehen wegen den Investoren?
Alter, war das lächerlich.
danke.
Martin Kind ist wirklich der menschgewordene Mr. Burns. Das ist unfassbar. Der sieht so aus, der redet so.
Du hattest die gleiche Assoziation, großartig.
Ja, ja, also das ist halt, also ich kenne den ja schon ein bisschen, ich weiß ein bisschen, was er sagt, und ich weiß, dass es meist Quatsch ist, aber das war schon absurd. Und jemand zu haben, der etwas so wenig versteht, es ihm aber de facto gehört, hast du eigentlich sonst nur bei Elon Musk. Also wirklich jemand, der so fatal wenig versteht, was er in der Hand hat und es so krampfhaft versucht, kaputt zu machen, das hast du nur bei Elon Musk und bei Martin Kind.
Ich habe da mal ein bisschen gegoogelt, wer Martin Kind eigentlich ist. Ich kenne ihn immer vom Namen her und ich weiß, was er so macht, aber ich habe da mal gegoogelt, so wie viel Geld er hat, woher er das Geld ein bisschen hat und so. Ja, ist jetzt auch nicht so unbedingt der sympathischste, finde ich.
Nein.
Und was war irgendwie, sein Vermögen wird von 400 bis 600 Millionen Euro geschätzt.
Mhm. Ja, und es gibt halt so viele Geschichten über den zu erzählen, weil, okay, jetzt wird sehr, sehr fußballnerdig. Die Bundesliga hat eine Sonderregel oder die DFL allgemein, die beiden ersten, nee, ich glaube sogar zwischen die ersten drei Ligen in Deutschland organisiert, und zwar darfst du nur in diesen Ligen spielen, wenn 50% plus eine der Stimmen, die Entscheidungen treffen, dem Verein gehören. Sprich, dass der Verein immer die Mehrheit hat gegenüber irgendwelchen Investoren. Es gibt zwei offizielle Ausnahmen, nämlich Bayer Leverkusen und den VfL Wolfsburg. Die sind beide, haben sich die Unternehmen 20 Jahre am Stück ohne Unterbrechung in großem Maße für den Verein investiert, und da geht es in erster Linie natürlich um Geld, das man reingesteckt hat. Und Martin Kind hat dann irgendwann gesagt, Moment mal, ich bin doch aber jetzt auch schon über 20 Jahre bei Hannover 96. Na wartet, Freunde, dann mache ich das auch. Und hat dann halt die Rechnung aufgestellt und hat halt versucht, alles mit einzurechnen. Unter anderem, weil das finde ich, das ist das Dreisteste, was du machen kannst, ist sein Job, der Präsident, es wird nicht bezahlt, ist ehrenamtlich. Er hat aber in diese Rechnung, mit der er klar machen wollte, wie viel er investiert hat, gesagt, ich mache das zwar ehrenamtlich, aber wenn ich Geld verdient hätte, hätte ich als Geschäftsführer von so einem Unternehmen ja so und so viel in der Zeit verdient, und hat praktisch sein nicht vom Verein bezahltes Gehalt, weil er es ja ehrenamtlich macht, so rum versucht aufzurechnen, um die Zahl halt in die Höhe zu treiben. Und da hat die DFL dann irgendwann gesagt, so Freunde oder Freundchen, so machen wir es nicht, 50 plus 1 bleibt. Und jetzt sind wir in der Situation, dass jetzt ist ja gerade dieser Investorendeal geplatzt, mit dem die DFL sich einen zusätzlichen Investor holen wollte, der dann Geld reinsteckt, dafür wollte man gewisse Dinge machen, alles relativ dumm gelaufen, alles dumm geplant, dumm gemacht. Und jetzt gibt es einige Fans, die sagen, seht ihr, wir Fans haben nämlich doch eine Aussagekraft. Wir können dafür sorgen, dass solche Sachen anders entschieden werden. Und dann können wir doch jetzt anfangen, diese 50 plus 1 Regel durchzusetzen. Wir werfen so lange Bälle, bis die nicht mehr da sind. Also bis Leverkusen und Wolfsburg nicht mehr da sind. Und das finde ich, das ist das Dümmste, was ich seit langem gehört habe. Weil was glauben die denn, welche Anwalts, weil, also Bayer Leverkusen ist 100% Tochter von der Bayer AG. Der VfL Wolfsburg ist 100%ige Tochter von der Volkswagen AG. Das sind schon gar nicht so kleine Unternehmen mit gar nicht so schlechten und so wenigen Anwälten, die sowas halt in der Luft zerreißen würden. Also wenn die DFL jetzt sagen würde, okay, wir machen es rückgängig, ihr dürft doch nicht mehr dabei sein, all euer Geld ist weg, tschüss, dann zerpflücken die das, dann fällt 50 plus 1 auf der Stelle in sich zusammen. Aber irgendwie sehen die das nicht. Das ist alles sehr, sehr spannend. Fußballfans sind manchmal halt auch echt ein Happen doof. Und da schließe ich mich durchaus mit ein. Also das möchte ich nicht ausschließen. Aber irgendwo habe ich letztens auch gelesen, dass es eine voll gute Idee von den Frankfurtern ist. Die Frankfurter haben damit jetzt angefangen. Die haben im Spiel bei uns, nee, gar nicht, wir, der VfL hat in Frankfurt gespielt. Da haben sie Bälle aufs Feld geworfen, das Spiel zu unterbrechen. Und dann hat jemand gesagt, wenn das jetzt alle machen, dann werden wir die Investorenclubs schnell los. Und da musste ich ein bisschen lachen, weil das hat ein Fan vom VfB Stuttgart gemacht, der, kurzer Side-Fact, sowohl von Mercedes als auch von Porsche finanziell sehr, sehr subventioniert wird, um nicht zu sagen, die da rein investiert haben. Und ach, Fußballfans.
Bei Fußballfans da hakt es auch manchmal aus, vor allem, wenn es um Tradition geht. Und ich bin ja jemand, der Tradition zum Kotzen findet. Mhm. Ich finde ja Tradition in allen Bereichen des Lebens mittlerweile vollkommen unsinnig. Ob das nun Weihnachten können wir abschaffen, brauchen wir alles nicht. Finde ich alles vollkommen überholt. Und im Fußball, ich habe mir mal ein bisschen angeguckt nach der Diskussion, die ich gesehen habe bei Hart aber Fair. Der Deal, den die Investoren vorgeschlagen haben, war aber auch Bullshit. Also der war jetzt kein guter Deal für die DFL. Also jeder vernünftige Geschäftsmann oder Geschäftsfrau hätte das Ding eigentlich wegbügeln müssen. Weil das hätte die Bundesliga oder die DFL auf lange Sicht irgendwann mal komplett handlungsunfähig gemacht. In einem gewissen Rahmen.
Ja, vor allen Dingen halt war der Einsatz viel zu klein.
Ja, also, das meine ich halt damit, ja.
Ne, sie hätten halt irgendwie Einnahmen über die nächsten 20 Jahre dafür verpfändet. Dafür hätten sie jetzt auf einen Schlag irgendwie eine Milliarde gekriegt. Aber eine Milliarde, was ist das? Also so viel investiert Manchester City, wenn sie Bock haben, diese Woche. Und die willst du dann damit einholen, dass du auch so viel investierst und dafür sorgst, dass die Leute nicht mehr schwarz sehen. Sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich.
Aber wenn ihr ein bisschen mehr Inside-Talk darüber hören wollt, hört euch den Rasenfunk an oder Elf Freunde oder was weiß ich, weil es da gibt. Die Guten oder Calcio Berlin oder Leute, die halt Ahnung davon haben.
Ja, und also hört nicht 93. Wirklich nicht.
Die kenne ich nicht.
Das ist
gut. Oh Gott.
Das spricht für dich.
Sorry, ich hab mein Siri gerade aus wieder eingeschaltet. Sorry, wenn es im Hintergrund ein bisschen Stimmen gab. Meine Mutter hat jetzt, ich war erst bei meiner Mutter und da war meine Nichte auch da. Und ich bin so in der Küche, mach irgendwas, wir machen so einen kleinen Snack, wie man bei den Eltern das meistens so tut. Und ich höre im Hintergrund immer so eine kleine Stimme reden, so ganz im Hintergrund. So, ich dachte mir, ich sag zu meiner Nichte immer, hast du was gesagt? So, nö. Sondern nochmal, hast du wirklich nichts gesagt? Nö. Da kommt meine Mutter rein. Hier redet irgendjemand. Meine Mutter, seit gestern redet der Fernseher mit mir. Ich habe irgendwas eingestellt und ich weiß nicht, was es ist. Da hat meine Mutter die Barrierefreiheit aus eingestellt. Und der hat bei allem, was sie gemacht hat, bei jedem Tastendruck, hat der Fernseher erzählt, was du gerade machst.
Um Gottes Willen, das ist ja schrecklich nervig.
Und meine Mutter hat einfach gestern den ganzen Abend so Fernsehen geguckt. Und ich sage, wie heilst du das aus? So, ja, ich wusste nicht, was ich gemacht habe. Ich wusste nicht, wie ich es ändern soll. Mach mal bitte was anderes. Mach's mal bitte aus. Und habe ich es dann. Aber das ist halt auch ein Kack-Panasonic-Fernseher, so ein Billig-Panasonic-Fernseher. Menüführung. Ey, dann gehst du lieber Takeshis Castle, als dort die Menüführung durchzugehen, ey. Das ist ein Krampf, dieses Ding. Aber irgendwann mit Google und ein bisschen Geduld habe ich es dann nach der Viertelstunde hingekriegt. Aber trotzdem, meine Fresse. Und ich weiß nicht, wie die das immer hinkriegen, meine Eltern. Mein Vater genauso. Ich weiß nicht, wie die das immer hinkriegen, dass die an ihren technischen Geräten irgendwas einstellen, aber das musst du gezielt machen, manche Sachen. Und ich weiß nicht, wie die das zufällig hinkriegen. Wenn das bei euren Eltern auch so ist oder Großeltern, bitte schreibt es mir, aber meine Eltern sind da echt Experten darin. Das ist Wahnsinn.
Ja, das ist schon eine besondere Fähigkeit. Was wollte ich denn gerade? Verdammt, jetzt habe ich den Faden verloren. Irgendwas wollte ich dazu gerade noch sagen. Naja, vielleicht komme ich später wieder drauf.
Vielleicht kommst du später darauf. Na, jedenfalls habe ich dann nochmal um Thema Kino zu kommen. Ey, keine Ahnung, wie ich. Vor Dune lief ja wieder Werbung und Trailer und so. Was ich sagen muss bei Bautzen, die haben einfach nicht viele Werbeclips da. Das ist eigentlich ganz immer ganz entspannt. Wenn die da vier, fünf Werbeclips haben, die jeweils 30 Sekunden gehen, ist das viel. Aber haben halt die normalen Trailer. Okay, da kam halt der neue Godzilla oder King Kong oder MonsterVerse Trailer, der jetzt im April rauskommt, gehe ich natürlich auch, weil ich weiß, dass die Filme nicht gut sind, aber es ist halt fucking MonsterVerse mit King Kong und Godzilla. Ich liebe diese Scheiße. Und dann kam ein Trailer, wo ich dann wirklich laut gesagt habe zu einem Freund von mir, ich hasse die Deutschen so sehr. Weil dann kam der Trailer zu Chantal im Wunderland, falls du davon mal gehört hast.
Nein, aber ich bin damit ganz zufrieden.
Du wirst denn, weil, also gut, guck, deshalb sage ich dir, bitte guck dir Dune 2 oder Dune 2 in Tschechien an. Weil dieser Trailer, ich habe dann mal geguckt, läuft einfach 5 Minuten und 12. Der ist 5 Minuten und 12 Sekunden lang, dieser Trailer. Erzählt dir den gesamten Film schon. Und es ist halt Chantal. Also ich finde die Filme alle drei richtig beschissen, die Fuck You Goethe-Filme. Das sind richtig beschissene Filme, alle drei. Der wird von Film zu Film immer schlechter. Wer diese Filme gut findet, sei es drum, aber das sind einfach nur beschissene Filme. Und Chantal ist dort eine Figur innerhalb dieses Fuck You Goethe-Kosmos. Und die hat jetzt einen Film gekriegt, indem sie durch einen Zauberspiegel in so eine Märchenwelt gezogen wird, wo alle Märchen zusammengeworfen werden. Es ist alles im Trailer, wird alles im Trailer erzählt. Du hast ja gar keine Überraschung mehr, wenn du deinen Film guckst. Ist einfach absolut alles schon da. Sie ist Don
Das
Röschen. Wird dir alles schon im Trailer erzählt.
klingt aber schon wirklich scheiße. Respekt.
Also, diese ganze Prämisse ist schon richtig beschissen. Wenn es noch auf ein Fuck You Goethe-Universum kommt, ist es noch beschissener. Und dann hast du Gags dort drinne. Alter. Also, ich habe mich letzte Woche habe ich mich doch habe ich über Sonne und Beton geredet und wie gut halt die diese Jugendliche, ich mache mal Anführungsstriche wieder mal Ghetto-Sprache eingefangen haben und wie schlecht das manchmal sowas wie Wim Wenders oder andere oder hier Detlef Buck oder so, wie die das halt, die können das ja, die haben halt kein Gefühl dafür. Aber das.
Nicht schlecht über Detlef Buch reden.
Ich mag Detlef Buck. Detlef Buck hat gute Filme gemacht, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Detlef Buck hat sehr gute Filme gemacht sogar. Also die mag ich, von dem mag ich wirklich viele Sachen. Aber was das war, also das ist ja, das sah erstens richtig beschissen ausgefilmt. Also das war von allen, also also wenn sie da mehr als ein iPhone 14 genommen haben, würde mich das wundern. Dann, also das war, und dann wirklich dann so, haben die bei irgendwie und gesagt, ey, das ist doch voll cringe, ey, was der gerade gesagt hat. Ey, das finde ich auch. Der ist voll der Boomer, ey. Und das war dort wirklich ein Dialog zwischen den beiden Hauptfiguren.
Ja, da hat jemand genau das Gefühl für die Jugend von heute. Das kann man ja nichts anderes sagen.
Das ist so, wie, es ist wie das Jugendwort des Jahres von Langenscheidt einfach als Film.
Ja, das klingt wirklich scheiße. Aber da kann ich sogar gegenhalten. Ich habe da auch was sehr Lustiges, also
Oh,
eigentlich
jetzt
was
bin ich.
Trauriges gesehen. Aber
Ja.
Es wird dir auch gefallen. Und zwar habe ich gestern, ich bin ja großer Fan von Joko und Klaas, muss ich sagen. Ich mag die einfach. Und die hatten.
Ich mag die beiden auch, ja.
Und die haben für die Sendung gestern, es lief wieder Wer steht mir die Show? Und Klaas hat die Sendung gehostet. Das ist ja so der Gag davon, dass das wechseln kann. Und die hatten das halt vorher angekündigt, dass Klaas das so extrem machen würde, dass sich das wirklich lohnt, das live zu gucken. Und da habe ich mir gedacht, machst du mal. Und das war auch alles okay. Das war eine tolle Show. Absurd, wie gut das ist. Also, ich mag Klaas einfach, dieses leicht verschmitzte Lachen. Ich habe mindestens einfach auf Wolfsburg-Trikot im Publikum gesehen, um das noch mal kurz nebenbei einzubringen. Aber was ich halt am schlimmsten fand, war, da kommt halt Werbung, Werbung auch fürs Pro7-Programm. Alles scheiße, aber alles okay. Aber dann kommt der Musiktipp.
Oh.
Ja.
Sowas gibt's noch.
Mhm. Okay. Und zwar macht Bülent Ceylan jetzt Metal-Musik.
Oh Gott.
Ja.
Oh, wow.
Und das war wirklich das.
Es ist so obvious, aber auch so scheiße gleichzeitig.
Ja, und vor allen Dingen halt auch die ganzen, also der Werbetext, ehrlich, authentisch, positiv. Und du denkst, oh, das kann nicht euer Ernst sein. Beim ersten Mal denkst du, okay, jetzt habe ich einen Schlaganfall. Das kann gar nicht wirklich passieren. Aber dann kommt das in jeder Werbepause wieder. Und irgendwann denkst du, aber ihr könnt doch, aber doch, die meinen das so. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich scheiße.
Also das ist bestimmt so ein Metal, so für die Eurovision Song Contest Leute.
Die dann auch ja, sagen, so ein bisschen.
Oh, jetzt hör ich aber auch harte Musik mal. So halt wie letztes Jahr Lord of the Lost. Obwohl ich den Song per se jetzt nicht so beschissen fand, aber jedenfalls nicht so schlecht, wie er am Ende gerankt wurde, aber egal. Aber Bülent Ceylan als Metal, ey. Hm, ich fand das Gimmick schon immer beschissen von ihm, muss man ganz ehrlich sagen. Also sowas Dummes. Er hat lange Haare, macht ein bisschen so und dann erzählt er auf Schwäbisch was. Na gut, er kommt halt aus Schwaben. Wow.
Oder aus aber Wort. Er hat auch lange Haare.
Natürlich hat er lange Haare.
Das ist aber Metal.
Das ist so Metal. So Metal. Metal haben alle lange Haare. Ja, wow. Aber auch mal ein Callback auf dich oder auf deine Empfehlung zurück. Ich habe letztens mir mal diese Löwenstadt-Doku angeguckt. Und schön Gruß an ihr, Sarah. Wir haben die fast parallel geguckt. Sie hat geschrieben, sie guckt sie. Ich habe geschrieben, ich gucke sie gleich mit. Und wow.
Ja, oder? Ich habe nicht zu viel versprochen.
Alter, das ist ja wirklich. Wow. Also, ich kann das kaum alles in Worte fassen, wenn ich das alles gesehen habe. Also, das ist am schönsten. Es gab viele Highlights in dieser gesamten kleinen 15 Minuten, geht die, glaube ich, los, diese Doku oder was es immer sein soll. Aber das Liebste für mich war immer noch, wie der eine dann erzählt hat, also nicht der Bürgermeister der Herzen, schon diese Aussage am Anfang fand ich großartig. Ich stehe hier mit dem Bürgermeister der Herzen. Wow.
Ja, den Eindruck hatte ich aber auch.
Ja, ich habe ein großes Herz gehabt. Und dann erzählt er irgendwann mal so gegen Ende, ja, die wollten mich auch mal verprügeln. Und da kam der eine mit dem Schirm auf mich zu, da habe ich den Schirm gepackt und ihm links eine reingedonnert. Und da hat er so gelacht die ganze Zeit dabei. Und das war so dumm. Es war so scheiße. Und dann, das Allergeilste war, Spoiler, falls das noch jemand sehen will, dann erzählt er irgendwas, ich bin ins Krankenhaus eingeliefert worden und da haben sie ein Bild gezeigt von ihm. Das Bild war mindestens 10 Jahre älter, als er da war. Also das war nicht von dem Überfall. Das kannst du mir nicht erzählen. Der hat mindestens 20 oder 30 Kilo weniger gewogen auf dem Bild und hatte mindestens 3-4 Tattoos weniger gehabt, die wirklich, also großflächige Tattoos.
Ja, die Zeit hat es nicht gut mit ihm gemeint. Die Zeit hat es nicht gut mit ihm gemeint. Ja, darum, also das sind halt solche offensichtlichen Volltrottel, die aber das Gefühl haben, wenn eine Kamera auf sie zeigt, wirken sie automatisch viel klüger. Und ich finde es so lustig, weil es halt wirklich diese ganze pure Dummheit am rechten Rand zeigt. Also anders kann man das nicht sagen.
Aber ehrlich, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, und das meine ich wirklich aus tiefstem Herzen, ich würde mir wöchentlich so eine 10-minütige Show mit den beiden angucken.
Ja, leider, das ist wirklich so. Das ist halt so wie heißt das bei den Simpsons?
Itchy und Scratchy?
Nein, mit dem Ball in die Leiste.
Ja, den Ball in die Leiste halt, ja.
Ja, genau das. Das ist genauso. Das guckt man sich auch an und eigentlich ist es nicht lustig. Aber weil es halt so dumm ist, ist es irgendwie doch lustig.
Boah, das ist, also ich habe dort, also Tränen gelacht nicht, weil Ich war so ein bisschen zwischen schockiert und amüsiert die ganze Zeit.
Ja.
Ich konnte es nicht glauben, dass die das. Und das war so geil. Also es war wirklich. Und diese zwei fressen. Und die haben sich ja immer sagen wir mal, auf einer Strecke von 100 Metern hin und zurück bewegt. Das war nicht viel. Die
Nö,
sind
nö.
immer. Das war immer so, hier sind wir an der Bushaltestelle, hier sind wir an der nächsten Bushaltestelle. Hier wäre ich ausgestiegen. Mein Bauchgefühl hat gesagt, da steigst du nicht aus, da steigst du an der E aus. Warum soll ich hier aussteigen? Ich steig dort nie aus, ich wohne dort vorne. Und so die ganze Zeit. Und ich dann, Leute, das ist ja fantastisch.
Das ist so gut. Aber halt auch dieses Getue. Ich hatte ein Bauchgefühl. Das war so eine
Ja.
Eingebung.
Ja. Und wie viel standen dann da? Das müssen schon so in die Mitte, so 25 gewesen sein. Aber zum Glück hatte ich meinen Teleskopschlagstock da zur Selbstverteidigung.
Nur zur Selbstverteidigung. Das
Natürlich,
hat.
zusätzlich.
Einer meiner Lieblingsmomente war auch, als er kurz Pause macht und zeigt mal, da fährt ein Bus. Genau so einer war es, wo ich dachte, ja, Gott
Ja.
sei Dank, du zeigst uns, aus welchem Bus du gestiegen bist.
Das war auch fantastisch. Ach Gott, nee. Also es ist 15 Minuten pure Comedy. Das
Ja.
ist, und das Geile daran ist ja wirklich, dass es ja ungewollt lustig ist. Und deswegen ist es so lustig. Ja, aber das kann halt, ja. Es wird halt niemand irgendwie mal, ich hoffe es jedenfalls. Ich wollte dem Kanal nicht folgen, weil dann hast du irgendwie, dann kriegt sein Algorithmus irgendwelche rechte Scheiße reingespült am Ende. Aber ich würde mir wirklich so eine 10-minütige oder viertelstündige Folge so angucken über ihre Erlebnisse. Einfach nur, die müssen mir einfach nur eine Viertelstunde lang erzählen, was sie erlebt haben, die beiden. Und dann zu dem Ort gehen, wo sie es erlebt haben. Das würde ich
Ja,
mir jede Woche angucken. Das wäre, glaube ich,
definitiv.
mein Ted Lasso.
Das ist gemein. Das ist wirklich
Ja.
gemein. Das ist eher ein bisschen die Off Jerks. Ich glaube, das ist politisches
Ja.
Jerks.
Ja, schon irgendwie. Apropos Jerks oder Discounter haben wir jetzt eine vierte Staffel bekommen. Und ich habe mir jetzt mal versucht, die dritte Staffel weiter anzugucken, die dritte Staffel. Ich habe bei irgendwann in der Mitte der dritten Staffel war ich ausgestiegen. Und ich habe jetzt für mich den Fehler entdeckt, warum ich es nicht so gut finde. Wie jetzt zum
Nämlich.
Beispiel Jerks oder Stromberg oder so. Weil diese Interviews, die zwischendurch geführt werden, diese Mockumentary-Interviews, wie es halt bei jedem ist, oder bei Stromberg vor allem, ich finde die nicht gut, die sind nicht lustig. Die sind einmal bloß eine Nacherzählung von dem, was entweder passiert ist oder was gleich passieren wird. Aber das ist nicht pointiert. Und das hat es mir irgendwie verdorben. Das finde ich irgendwie auf Dauer langweilig, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das ist total
Okay.
doof, ich weiß, total blöd wahrscheinlich, aber weil sonst ist es wirklich sehr, sehr gut. Also, die das machen, die sind doch erst Anfang Mitte 20. Der Bruno, schlag mich tot, wie er heißt, der entwickelt hat, der ist ja voll jung und ich finde das super, dass die das machen und dass Amazon ihnen so viel Vertrauen gibt, das zu machen. Absolut fantastisch. Es hat mich bloß verloren irgendwann in der Mitte der dritten Staffel. Vielleicht gucke ich es mal weiter. Es ist ja so schnell weggeguckt, das ist ja das Nächste. Das ist ja so schnell weggeguckt alles.
Ja,
Das
eben genau das.
ist ja keine HBO-Serie, die jetzt irgendwie pro Folge 70 Minuten geht oder sowas.
Ja, ich glaube, das wäre auch zu hart. Ich glaube, das haben sie auch noch nicht drauf. Wobei die jetzt ja auch noch eine neue Serie inzwischen gemacht haben. Ich
Ernsthaft?
habe leider vergessen. Ja, Sophie Passmann
Okay.
hat da irgendwie was erzählt. Warte mal.
Dieser Sophie
Ja,
Passmann,
irgendwas.
Joko-Podcast soll ja sehr gut sein. Oder soll
Ja,
sehr
ich mag
unterhaltsam
die.
sein. Wie heißt denn der?
Sunset Club.
Okay.
Neue Serie.
Wie waren eigentlich deine Reaktion dazu, dass die NBE aufhört?
Das habe ich noch gar nicht mitgekriegt. Ist das so?
Ja, Ende März ist seine letzte Folge irgendwie. Hat
Okay,
er bei
krass.
Instagram verkündet. Und meine Reaktion war einfach so, okay.
Na, er hat
Ich
auch
war
jetzt,
vollkommen
glaube ich.
emotionslos.
Ja, also mich haut das jetzt auch nicht so wahnsinnig um. Ich meine, es ist einerseits ein bisschen schade, aber andererseits,
Ja,
ja.
aber andererseits, viele Gäste oder Gästinnen haben mich davon einfach nicht interessiert, weil es einfach, war mir einfach nicht interessiert. Und zweitens, es gibt so viele andere Podcasts, die so viele an, die die gleichen Leute haben, die es anders machen und so. Und da ist mir so ein bisschen so klar geworden, auch ich bin die Wegwerfgesellschaft im Popkulturkonsum mittlerweile geworden. wie oft ich, wie ich mir denke, so, ja, ist es halt vorbei, gucke ich was anderes oder höre ich was anderes oder lese ich was anderes. Aber ich bin da absolut emotionslos mittlerweile, wenn irgendwas weg ist, aufhört oder sich irgendjemand in der Musik zum Beispiel scheiße verhält oder so, denke ich mir so, ja, höre ich halt eine andere Band oder höre ich halt einen anderen Künstler. Wenn ich jetzt, wenn zum Beispiel jetzt, klar würde ich jetzt, wie zum Beispiel bei Pearl Jam, das gute Beispiel Pearl Jam, haben wir jetzt zwar jetzt effektiv nichts Schlimmes getan, also sie haben jetzt nichts Cancelwürdiges getan, um Gottes Willen. Haben halt bloß ein bisschen, sind halt bloß ein bisschen finanziell.
Aber das macht es ja eigentlich sogar noch krasser, deine Aussage, weil, also wenn es mal ganz brutal sagt, die haben halt mal ein bisschen teurere Tickets, na, höre ich halt was anderes. Also das unterstreicht ja eigentlich genau den Punkt, den du machen willst, dass man eigentlich, also dass man, wo man früher wie so ein Hardcore-Fan mit um alles gekämpft hat und alles versucht hat, ins Positive zu drehen, ist man jetzt so schulterzuckend und sagt, naja, mach halt was anderes.
Genau, das meine ich damit. Genau das meine ich damit. Ich bin wirklich vollkommen emotionslos mittlerweile. So, ich feiere es, wenn ich es geil finde, feiere ich es, um Gottes Willen. Wenn ich jetzt eine geile Musik höre, geilen Film sehe, wie Dune zum Beispiel, oder eine geile Serie sehe, oder ein gut Buch bei mir jetzt nicht so, aber geil, dann feiere ich das. Dann kann ich das richtig abfeiern, dann finde ich das geil. Aber wenn es vorbei ist, ist es für mich vorbei, ist abgehakt, fertig. Hm, ich habe da absolut keine Emotionen mehr. Und ich weiß nicht, ob ich das früher hätte, aber früher, gehen wir jetzt mal 25 Jahre zurück oder knapp 25 Jahre zurück, als ich so 14, 15, 16 war, wo ich dann wirklich angefangen habe, mich mit Popkultur so richtig zu interessieren, wo ich halt wirklich investiert war in wirklich Sachen, wo ich versucht habe, alles rauszufinden mit dem 65K-Modem, was es überhaupt gibt oder so, keine Ahnung, alles zu lesen und so, wo ich mich jetzt, wenn ich mir eine Platte kaufe, ich habe gestern mal einen Tag gemacht, wo ich viel, viel Schallplatten gehört habe, war so, und mir die Booklets dazu angeguckt habe und so, das war ein schöner Tag, hat mir sehr gut gefallen. Macht man viel zu selten. Und aber danach war ich so, ja gut, ja, es war halt so. Wo ich dann früher gedacht habe, boah geil, jetzt muss ich da noch mehr rausfinden, bin ich halt überhaupt nicht mehr so. Und ich finde es okay, weil ich hatte den Status schon mal gehabt. Und ich muss halt immer wieder sagen, ich hatte bei manchen so sehe, die halt bei Instagram so posten, dass die jetzt zum 15. Mal bei Donuts sind oder 20. Mal bei denen oder 17. Mal bei denen jetzt sind oder so. Finde ich beeindruckend, aber gleichzeitig denke ich mir auch so, why? Warum bist du zum 20. Mal bei den Donuts? Wenn du es in 20 Jahren 20 Mal warst, verstehe ich das, aber wenn du 20 Mal innerhalb von 2 Jahren warst, checke ich das nicht. Oder 3 Jahren oder so. Das ist für mich absolut vollkommen, also ich würde gerne mal die Faszination davon erfahren, was daran die Faszination ist. Geht es da überhaupt noch um die Musik oder geht es darum, bei einem Konzert zu sein mit Leuten, die man kennt? Also sozusagen versucht man sich dann eine Comfortzone irgendwie zu flüchten, wenn man auf das Konzert geht?
Wahrscheinlich ist das ein großer Teil davon. Man ist halt Fan der Musik, der Leute, der Stimmung da und zieht daraus halt irgendwie positive Energie. Also ich gehe ja auch, also in der Regel pro Tour nur auf ein Konzert von der Band, weil ich finde, das reicht halt einfach.
Was sagt denn deine Freundin, die halt alles von Beatsteaks mitnimmt? Warum geht denn die auf alle Beatsteaks-Konzerte? Habt ihr mal drüber geredet?
Nee, lustigerweise nicht. Ich überlege gerade, ich vermute, dass das bei ihr auch so ist, dass sie halt wirklich sagt, dass das ist für sie halt nach Hause kommen. So die ist halt, also die konsumiert halt auch alles von denen, die hört jeden Podcast, die guckt sich jedes Reel an und das ist für sie halt so ein Begeisterungsding, dass sich für sie so zu Hause anfühlt, dass sie beruhigt, dass ihr vielleicht auch ein bisschen Halt gibt und
Das finde ich ja schön. Finde ich cool. Es darf halt bloß nicht zum Fanatismus irgendwann ausarten. Das ist halt
ja, genau.
Wenn das dann irgendwann fanatisch wird und irgendwie so dein Leben bloß noch um die eine Sache strickst, wird es halt ein bisschen schwierig, finde ich.
Ja, genau. Und da muss man sich bei ihr keine Sorgen machen. Also
das ist gut.
Weiß, was sie so drumherum macht und die hat gar nicht die Zeit, sich nur auf eins zu konzentrieren. Es ist schon ein Wunder, dass sie so viel auf die Beatsteaks konzentrieren kann.
Die ist meistens bei der Antifa in Braunschweig an der einen Bushaltestelle.
Ja, genau. Oh nee, du glaub mir, wenn Pushy da gewesen wäre, wäre er mit seinem Selbstverteidigungsstock nicht weit gekommen.
Okay, krass. Cool.
Da bin ich mir sicher.
Ah ja, sein Stock.
Nur zur Selbstverteidigung.
Ich würde gerne wissen, was er jetzt macht. Alles wahrscheinlich pumpen gerade. Der wird wahrscheinlich gerade wieder ein Fitti sein.
Ja, oder Trainings.
Ob der einen Job hat?
Ganz ehrlich, so sieht doch ein Security für irgendeine zwielichtige Disco aus.
Irgendwie schon, ja. Ja, irgendwie schon. Oder hier bei Dynamo oder so.
Ja, Dynamo Braunschweig.
Ja, oh Gott, ey.
Ja, genau. Nee, aber wo wir gerade das Konzertthema noch mal angesprochen haben, wollte ich es noch mal positiv rund machen. Ich war Samstag bei diesem einen Podcaster, bei Mark Oliver Schulz. Und das war wirklich sehr, sehr gut. Einfach ein schönes Konzert. Hat das Kapitol ausverkauft. Ich habe das lange nicht mehr so voll erlebt. Das war echt schön. Der ist ja auch mit seinem Album auf 1 gegangen. Das erste Mal in seiner Karriere. Also total krass. Und
ich habe gar nicht mitbekommen, dass er ein neues Album rausgebracht hat. Aber okay.
Das ist sogar, also das letzte war ja wirklich enttäuschend. Und da hat er jetzt auch irgendwann mal gesagt, das sollte eigentlich nur eine EP sein. Wo ich auch dachte, ja, es wäre vielleicht ganz gut gewesen, das zu sagen, bevor du es verkaufst. Nicht 3 Jahre, nachdem es rausgekommen ist. Aber gut, das Neue ist echt wieder besser. Schöne Texte. Ich mag ihn. Ich mag halt auch, wenn er auf der Bühne ist, merkst du halt, das ist eine Rampensau. So, der erzählt Geschichten und ja, richtig gut, was mir dann halt auch, also es sind halt auch so Kleinigkeiten, dann ist offensichtlich jemand schlecht geworden im Publikum, das ist umgefallen, da hat er die Musik unterbrochen und hat halt gleich Leute hingeschickt und hat dann nochmal erklärt, der hat auch so einen Awareness-Counter, wo halt jemand sitzt, wo er gesagt hat, wenn ihr irgendwas habt, geht zu der, die kümmert sich um euch, wenn ihr Durst habt und jetzt dringend einfach Wasser braucht, sagt Bescheid, das kriegen wir auch hin. Es sind so kleine Dinge, wo ich finde, dass es immer mehr wird, dass sich die Leute um ihr Publikum kümmern und das mag ich.
Das finde ich gut. Ich hoffe, das wird irgendwann mal in den großen Sachen auch mal Anklang finden, wie halt mein Lieblings-Hass-Thema Rammstein oder so. Weil ich kann mir vorstellen, bei den Ärzten wird es safe bei der nächsten Tour sowas geben. Bei den Hosen kann ich mir auch das gut vorstellen, Beatsteaks auch und so, halt in deren Level schon, aber ich meine halt in einem wirklich massenkompatiblen Schnick, dass es da auch mal sowas gibt wie ein Awareness-Counter oder mal Leute, die sich drum kümmern. Ich habe sowieso immer nie verstanden, warum es nicht bei solchen großen Konzerten, die halt wirklich so voll sind, nicht einfach wirklich so einen Stand gibt. Du bezahlst schon einen Haufen Geld, wo man einfach sich eine Flasche Wasser nehmen kann.
Mhm, genau
einfach das. Einfach mal eine Flasche Wasser nehmen. Das ist doch, wenn es auch 0,3 ist, fuck it. Aber sich einfach mal eine Flasche, oder wenn du reinkommst, kriegst du irgendwie einen Chip oder so und du hast halt, oder was ist ich, oder eine Marke oder keine Ahnung, es geht, ist ja alles machbar oder mit deinem Stempel oder so, wird der gescannt und dann kannst du einfach und kriegst halt eine 0,5 Wasser und das würde schon für viele, viele reichen.
Ja, genau das halt, ja, sich um die Leute kümmern, weil das ist so einfach, das bringt so viel, das gibt auch Sicherheit, halt auch diese Awareness-Counter, irgendwelche Leute, zu denen du gehen kannst. Ich habe das ja auch erzählt von den Lumpenpack-Leuten, die dann halt Leute im Publikum hatten, wo sie gesagt haben, wenn euch irgendwer angrapscht oder so, geht dahin, sagt denen Bescheid, der ist die längste Zeit auf dem Konzert geblieben. Das ist natürlich auf eine Art eine Drohung, aber so fühlen sich Leute einfach sicherer. Und genau darum geht es, weil ich glaube, das ist halt also früher ein großes Problem gewesen und ich glaube nicht, dass sich das heute groß verbessert hat, gerade dass Frauen im Vorbeigehen so beiläufig an den Hintern gefasst werden oder sowas. Ja. Und ja, je mehr sich die Künstler drum kümmern und Awareness schaffen, umso größer die Chance, dass sich das verbessert.
Ja. Hast du eigentlich die Steuerung F-Doku gesehen von den zwei, die bei den Metal-Festivals waren und dann aufgedeckt haben, wie kacke eigentlich Battle-Festivals sind, so im Hintergrund oder beziehungsweise im nicht so offensichtlichen Bereich?
Ja, das habe ich ein bisschen gesehen. Da habe ich lustigerweise sozusagen eine Art Gegendoku gesehen, weil der dunkle Parabelritter.
Oh, ich wollte ihm gerade sagen. Oh, dieser Wichser, ey.
Ja, und vor allen Dingen hat der halt dann irgendwie ein anderthalbstündiges Video draus gemacht, wo er die, wie er sagt, auseinandergenommen hat. Und das waren halt so viele, im Endeffekt not all Metalheads, was halt nicht immer die beste Argumentation ist. Also das war halt, Boah, ey. Das war schwach. Das wurde dann, das finde ich halt ganz krass, dieses Video vom Ritter wurde dann in eine Reihe gestellt mit den Sachen, die Rezo zuletzt mit Steuerung F gemacht hat. Oder eigentlich Steuerung F mit Rezo gemacht hat. Und das ist halt ein Riesenunterschied. Also darum.
Der dunkle Parabelritter, ey. Das ist ein Mongo. Sorry.
Nein, Moment. Das Wort müssen wir streichen.
Sorry, ich weiß, es war gerade so vollkommen aus dem Affekt.
Ja, genau.
Das ist ein furchtbarer Mensch ist das. Der hat ja angefangen mal als Metal-YouTuber, da habe ich mir am Anfang gedacht so, ja, ist ja ganz nett und so. Und dann, jetzt ist er seit Corona ist er in diese politische Schiene abgedriftet. Der macht nichts mehr mit Metal auf seinem Kanal. Der macht bloß noch irgendwelche, der haut seine Meinung raus. Im Prinzip ist es ja, weiß ich nicht, so ein, der denkt, der ist super krass unterwegs und der hat für alles die richtige Ansicht und so. Und ist er auch nur scheiß Mathelehrer. Was er ist.
Ist das so?
Okay. Er ist Mathelehrer, ja. Also, jetzt wahrscheinlich nicht mehr, weil er YouTuber ist, aber er ist eigentlich Mathelehrer.
Okay, keine Ahnung.
Ja.
Ja, ich finde den halt auch echt ein bisschen unangenehm, weil.
Ein bisschen, das ist ein vollkommener Volltrottel. Ja, und jeder, ich meine, aber jeder in der Metal-Szene, also der wirklich in der Metal-Szene ist, findet den genauso unangenehm und genauso scheiße. Es ist einfach so. Die meisten müssen sich bloß dranhängen, weil der Typ Reichweite hat und ein paar Leute für kleinere Sachen generieren kann. Aber wenn du halt wirklich so in diese ganze Grüße gehen raus an Nico, der hat mir mal gesagt, wenn du irgendjemand in der Metal-Szene, der dunkle Parabelritter sagst, die lachen den sofort aus, alle. Das ist so krass.
Ja, da gehe ich auch definitiv von aus. Also es ist halt alles sehr, sehr. Also so, wenn man was sieht, ich sehe meistens von Sachen von ihm nur über Bande sozusagen. Also bei anderen Streamern, die darauf reagieren und begeistert bin ich dann auch nicht. Der hat halt mal trifft er ganz gut. Manchmal ist es halt Quatsch, was er erzählt.
Es ist ja immer so. Also es ist ja bei uns so, wir werden manchmal auf den Punkt was treffen, manchmal werden wir auch komplett daneben schlagen, meistens ich. Und er ist halt nur, das Problem bei ihm ist halt, wir haben halt keine große Reichweite. Die tollen Leute, die uns zuhören, sind leider zu wenig. Aber ich will auch nicht unbedingt sehr viel mehr haben. Also es wäre schön, wenn es ein paar mehr wären, aber es reicht mir auch so, wie es jetzt ist. Ich freue mich ja da. Aber er hat halt er hat irgendwie 100, auf jeden Fall in einem sechsstelligen Bereich Abonnentenzahlen und Klickzahlen und sowas. Und er macht halt Meinung. Und dass er mal was trifft, ja, cool. Applaus. So schwer ist es auch nicht, dass du mal was triffst.
Nee. Ich finde halt mit am schlimmsten so ein bisschen die Attitüde des Besserwissers.
Ja, der ist so krass herablassend, dieser Typ.
Mhm. Und da gab es letztens auch so eine witzige, also ich fand es ein bisschen drollig, so eine Bewegung, wo sich, ich sag mal, die eher mittelorientierten Streamer irgendwie versucht haben, Jan Böhmermann zu exposen. Und das war mit das Peinlichste, was ich je gesehen habe, weil das wirklich so mittelprächtige Sachen waren, teilweise 7, 8 Jahre alt, teilweise Programmsachen aus dem, also ne, Jan Böhmermann macht Fehler, das machen wir alle. Jan hat auch hier und da wirklich mal drüber geschossen. In vielen Momenten wurde aber ganz bewusst versucht, ihn falsch zu verstehen, so. Und das hat man da noch mal ganz massiv gesehen. Und das fand ich so irritierend, dass sie sich ja jetzt irgendwie versuchen, weil sie so viel gegen rechts gemacht haben, sich jetzt auch noch mal nach links abzusichern und dann was gegen Böhmermann gemacht haben. Fand ich ganz, ganz komisch. Fand ich alle Videos zu wirklich schwach. Und der Parabelritter ist da kein Stück positiv aufgefallen, eher im Gegenteil.
Ja, ich war jetzt letztens, wir kommen langsam zum Ende, aber ich war jetzt letztens beim Geburtstag von meinen Nachbarn mal wieder. Die hat mal wieder mal eingeladen. Und ich gehe ja gern hin eigentlich. Also eigentlich heißt schon, da ist mir was vorgefallen. Und ich habe gesagt, ja, ich komme mal kurz rüber. Ich esse ein bisschen Armbrot mitmachen. Also ich wollte halt nicht lange bleiben. Also in den anderthalb bis zwei Stunden, die ich dort war, ich habe so meine Faust geballt teilweise, aber ich wollte dort nichts, keinen Streit oder keine Diskussion vom Zaun brechen, weil es wäre einfach kontraproduktiv gewesen für den ganzen Abend und vielleicht für das, was danach folgt, keine Ahnung. Es war aber alles so dumm und es war alles so wieder mit Logik zu belegen. Einmal musste ich was sagen. Einmal, dann war wieder meine Lieblingsargumentation so, ja, die ganzen Ukrainer, die hierher kommen mit ihren großen Autos und so. Und ich habe dann gesagt, na, würdest du deinen Skoda verbrennen, wenn du jetzt flüchten müsstest? Man guckt dann mich an. Warum soll ich denn verbrennen? Ja, das Gleiche ist bei den Ukrainern genauso. Warum sollten die denn verbrennen? Man wusste nicht mal, was er sagen soll. Das war mein einziger Take dazu. Ansonsten habe ich bloß gegessen, ein bisschen Bier getrunken. Die hatten aber positiverweise, wirklich positiv zu enden, die hatten Heineken. Das hat mir Spaß gemacht. Hast du, und das kann ich jedem empfehlen, das Messerlöffel-Gäbel Biertesting. Das ist lustig, weil die am Ende wirklich schon straff sind, alle drei. Mit Uke zusammen.
Ja, okay, gut. Jetzt hast du mich. Uke ist über Bonuspunkt.
Also alleine schon, wenn Uke und Colin, da spielen sie noch so ein Bierbrausimulator davor. Irgendwie mal, da gibt es so ein Let's Play. Und was Uke da für eine lustige Scheiße teilweise raushaut. Also da habe ich wirklich Tränen gelacht, weil Uke ist wirklich ein sehr, sehr toller Mensch.
Ich finde ihn super, das ist so ein. Also der ist halt auch auf so vielen Ebenen super. Der ist witzig, der sagt so oft einfach kluge Dinge.
Ja, der ist einfach. Der ist ein cooler Typ. Haltet euch mal ein bisschen an Uke Bosse und nicht an dunkle Parabelritter, Leute.
Richtig.
Das wäre. Und vor allem, er ist, glaube ich, einer der einzigen Dozenten oder der einzige Dozent oder Professor deutschlandweit auf jeden Fall für Videospiele. Mhm. Das finde ich cool.
Ja. Gut. Nee, das stimmt. Und ja, und auch das spricht halt sehr für ihn, weil er halt einfach. Ja, weil er so ein Typ ist einfach. Also du erkennst ihn auch wieder. Den habe ich jetzt auch wieder gesehen. Hat auch wieder irgendeine Werbung gemacht. Also das einmal, wer steht mir die Show gucken, da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Unter anderem, dass Uke wieder eine Werbung gemacht hat. Das fand ich super.
ich musste ja. Ich habe damals, als er für Mediamarkt Werbung gemacht hatte, da ich hingeguckt, ist das Uke? Es kann ja nicht sein, dass Uke bei Mediamarkt Werbung macht. Das war für mich zu dem Zeitpunkt, als er das gemacht hat, vollkommen surreal. Weil ich ihn einfach nur mit so Videospielen assoziiert hatte. Und Game One und so. Aber dass der halt dann so. Klar, er ist halt Schauspieler und der wird aber viel zu wenig eingesetzt. Überall machen sie Bjarne Mädel, aber Uke Bosse wird viel zu wenig eingesetzt in so größeren Produktionen. Das ist ein bisschen schade. Aber Bjarne Mädel, das auch stimmt. Ein feiner Typ. Auch nichts, um Gottes Willen, nichts gegen Bjarne Mädel. Jemand, der jetzt vollkommen overused wird, ist Zendaya. Also, Zendaya ist ja wirklich jetzt in zwei Filmen, in zwei Trailern gestern war die noch zu sehen. In zwei Filmen, die bald kommen werden.
Okay, was denn noch?
Der eine Film, da geht es um eine Tennisspielerin, die irgendwie so zwei Dudes. Ich habe so richtig gecheckt, aber es ist kein Biopic, aber es irgendwie so geht. Sie ist eine Tennisspielerin und sie hat irgendwie zwei Lover oder so, aber will sich irgendwie nicht festlegen. So ein Drama, keine Ahnung. Den anderen Film habe ich vergessen. Also, sie war jetzt keine Hauptrolle, ich habe sie bloß gesehen irgendwie. Durchs Bild mal mitlaufen. Vielleicht hat sie auch bloß 5 Minuten Screentime oder so. Trotzdem ist sie halt überall mittlerweile. Aber ist ja auch gut. Also Zendaya ist ja auch toll. Ist ja auch ein bisschen auch ein kleiner Crush von mir. Aber obwohl, ja. Ist ja auch mit Tom Holland, glaube ich, mittlerweile verheiratet oder so. Die sind auf jeden Fall schon länger zusammen. Finde ich immer schön, wenn man so sieht, Tom Holland und so. Naja. Okay, Leute, machen wir den Sack hier zu. Wie Dennis schon gesagt hat, wir machen jetzt mal eine Woche Pause oder zwei Wochen Pause oder wie auch immer. Und mal gucken, was bis dahin passiert. Keine Ahnung.
Wir wissen es nicht, aber ihr werdet es dann wissen. Was wird ein toller Abschlusssatz.
Ja, wird wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es, ich habe gerade, warte, ich mache kurz einen Kalender auf, das will ich noch wissen. Das will ich noch wissen, bevor wir jetzt was zumachen, ob das die letzte, ob wir bei der nächsten, wir haben heute den 4., den 11., also sozusagen am 25.03. würden wir wieder aufnehmen. Jetzt nach Plan. Mhm. Das wäre die Woche vor Ostern. Okay. Und dann die Woche nach Ostern nehmen wir dann. Ah, passt, da kann ich dann schön vom Basketball erzählen. Super.
Dann haben wir das auch rund.
Geil. Dann sage ich, Dennis, viel Spaß in Tschechien und post richtig coole Bilder aus Tschechien, weil du bist ja auch so Instagram-geil. Ach komm.
Prinzipiell schon, aber ich bin halt in erster Linie zum Arbeiten da. Also ich muss mal gucken, was da fotografietechnisch geht. Aber ich werde meinen Scheiß mitschleppen. Also die Chance ist da.
Das ist cool, das ist cool. Weil du bist ja cringe und ein Boomer. Dann hab ich ja gestern gelernt aus dem 5-Minuten-Trailer von Chantal im Wunderland. Na dann, Dennis und ihr. Tschüss.
Ciao.